aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Faulheit sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Christiane Javus, Family Needs Balance. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver. Ich finde das so lustig, dass wir heute über Faulheit sprechen, weil ich gerade gestern an so einer kleinen CSD-Demo vorbeikam und da mich über ein Plakat amüsiert habe, das da einige junge Leute so herumgetragen haben und darauf stand: Euer Albtraum, das sind wir, arbeitsscheu und bunt und queer. Und ich fand das so eine lustige Kombination, dass sozusagen auf so einem CSD, wo es natürlich um queere Rechte geht, auf einmal diese Arbeitsscheue auch noch so reingeworfen wurde. Und das kam mir vor wie so ein wirklich so eine Generalabsage auch an dieses ihr mit eurer heteronormativen Leistungsgesellschaft. Ja, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Wir stellen nicht nur Geschlechternormen und sexuelle Standardorientierung in Frage, sondern wir haben auch noch gleich hier einen Kampf anzuzetteln mit dieser Vorstellung, alle müssen immer leisten und alle müssen immer fleißig sein. Und dass das dann so verknüpft wurde, fand ich irgendwie faszinierend, weil mich das dann nochmal so darauf gestoßen hat, dass diese Frage, wie viel Lust wir haben zu arbeiten oder wie faul in Anführungszeichen wir sind, wirklich auch eine politisch-gesellschaftliche Dimension hat, nicht nur eine persönliche.
Ja, voll. Also ich glaube, dass der Begriff ja sogar eine NS-Vergangenheit hat und
Arbeitsscheu,
wenn ich mich erinnere, genau. Und Historiker, der ich ja bin.
Ja.
Die Gambler gab es mal in der Bundesrepublik, die gab es auch in der DDR, da hießen sie nur ein bisschen anders. Und das waren sozusagen ja, Hippies ohne Agenda, also sozusagen, die wurden so beschrieben, medial gerade in den Großstädten, das waren einfach junge Männer, die keinen Bock hatten. Und die aber auch nicht so das verbunden haben mit irgendeinem Thema, das sie umtreibt, sie einfach nur gesagt haben, wir machen bei eurem Leistungswahnsinn nicht mit. Klar kann man das dann, ich glaube im Nachhinein, warum waren es nur junge Männer und warum kamen die alle aus dem Mittelstand, also zumindest im Westen und so weiter. That all said, ist das Thema ja schon ganz schön lang jetzt, dass wir immer haben, wie viel Leistung ist hier gesellschaftlich einfach positiv konnotiert.
Ja. Ja, und der Begriff faul sein oder Faulheit ist ja auch ein Begriff, der unglaublich viel Spannung in sich trägt. So, also das ist ja für viele wirklich eine ganz, ganz schlimme Beleidigung, wenn jemand ihnen an den Kopf wirft, du bist faul, ja. Und das hat oft so was existenziell Vernichtendes. Und gleichzeitig gibt es ja schon auch in unserer Gesellschaft ein gewisses zelebriertes Faulsein. Also dass Menschen dann auch das ganz positiv erzählen im Sinne von, dieses Wochenende haben wir gefaulenzt und das war total schön. Wir haben so einen Faulenzer-Tag gemacht und alle waren im Schlafverzug und so. Also das gibt es ja schon auch als ein positives Bild. Oder kennst du das nicht?
Ja, wer bin ich zu sagen, das gibt es nicht? Nee, also so, jetzt ganz spontan aus meinem Umfeld fällt mir jetzt niemand ein, der das sofort so sagt. Ja, okay.
Also du kennst faul tatsächlich oder Faulheit, Faulsein eher wirklich als negativ besetzten Begriff.
Ja, schon. Lass mich kurz nachdenken. also so ein gammeliger, chilliger, was auch immer Sonntag, den hätte ich jetzt nicht als faul bezeichnet.
Ah ja, spannend.
Merke ich gerade. Also müsste ich noch mal so ein bisschen hinfühlen. Aber faul ist immer in meiner kleinen Welt eine Bewertung, tendenziell eine Abwertung von zu wenig tun, glaube ich. Wenn das andere wäre sozusagen nichts tun, Müßiggang, Leisure, den Tag genießen, bladadadadam, das wäre für mich nicht faul. Und du mischt es. Also sozusagen, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, die Imlaus alle auf der Couch mit, kommt schon, mit Paw Patrol oder so, im Schlafanzug, da würdest du sagen, boah, jetzt sind wir mal alle faul. So?
Also das wäre eines von mehreren möglichen Vokabeln, aber wir haben da durchaus also sowas, dass wir sagen, boah, heute brauchen wir mal einen faulen Sonntag oder sowas. Oder also ich denke da immer an Pippi Langstrumpf. Ich habe als Kind total gerne diese Pippi Langstrumpf Serie geguckt. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast als Kind.
Nein, ich bin ohne Fernseher aufgewachsen.
Wo Pippi Langstrumpf dann ja auf diesem weißen Pferd, auf dem kleinen Onkel da rumreitet. Und da gibt es eben diese Szene, wo sie da auf diesem Pferd reitet und Faul sein ist wunderschön singt. Das ist so ein ikonisches Pippi Langstrumpf-Lied. Und da schreibt sie, und da singt sie eben so ganz positiv drüber, Faul sein ist wunderschön, viel schöner als der Fleiß. Und das ist tatsächlich für mich so ein Bild von, ne, Müßiggang und Zelebrieren von süßem Nichtstun im ganz positiven Sinne. Und ich glaube, das ist für mich so der Gegenentwurf zum abwertenden Faulheitsbegriff, den ich natürlich auch kenne. Und vielleicht, weil ich dieses Lied auch mag, dieses Faulsein ist wunderschön Lied, ist für mich das auch ein Begriff, den ich dann auch in der Familie teilweise verwende und den ich auch von anderen Familien teilweise kenne, dass die sozusagen, jetzt müssen wir mal echt wieder ein bisschen faul sein oder jetzt haben wir irgendwie ein faules Wochenende vor uns, wirklich eben als Gegenbegriff verwenden zu, es war einfach viel los, wir waren die ganze Zeit busy, so. Das hat dann eher so eine Assoziation von Seelenpflege, ne? Von wir müssen jetzt einfach mal erholen, entspannen, ausruhen, so. Aber ich glaube, das ist eine, sag ich mal, Neudefinition. Also die klassische Wortbedeutung von faul ist definitiv abwertend und auch diese Parallele zu sozusagen faulen Früchten, also sozusagen, ne, verdorbenem, was faul geworden ist, ist, glaube ich, da mit drin, semantisch so. Und es ist deswegen definitiv so, dass faul ursprünglich kein auch positiv verstehbarer Begriff war. Und gleichzeitig ist mein Eindruck, dass unter anderem durch Pippi Langstrumpf ist das so ein gewisses Reclaiming gegeben hat, dass eben manche Leute das für sich mittlerweile eben auch als was Positives verstehen und verwenden. Und für mich tatsächlich in meiner eigenen Alltagssprache so ist das ein relativ, sag ich mal, neutraler Begriff, der einfach beschreibt eben so, manchmal ist man produktiv und manchmal ist man faul und beides sind sozusagen total okaye Daseinszustände. Echt, ja? Weißt du, das muss ich halt so ein bisschen in der Waage halten.
Das finde ich echt lustig, weil es bei mir nicht so ist. Also wenn ich jetzt heute im Büro nichts gebacken kriege sozusagen, ja, und dann würde ich beschließen für mich selber, ich war heute faul, weil, und dann gibt's ja immer viele Gründe, nichts gebacken zu kriegen, so. Aber in dem Moment, wo ich sagen würde, ich war faul, habe ich mich nicht bemüht.
Wäre es eine Selbstabwertung von deiner Seite? Du würdest sozusagen dir selber einen Vorwurf machen quasi.
Ist eine Bewertung sozusagen des Nichts-Gebacken-Kriegen, weil ich meine, wir alle haben ja Tage, wo wir am Ende des Tages uns denken, scheiße, wie schaut's denn hier immer noch? Also weißt du, keine Ahnung, die Bude, wie schaut's denn hier immer noch aus? Ist nicht mal irgendwie gebacken gekriegt, irgendwie diese Waschmaschine von gestern auszuräumen, was weiß ich so. Aber es gibt Tage, da war man faul, also in meiner kleinen Welt. Und es gibt Tage, da war es halt einfach nicht möglich, nicht drin. So, und irgendwie unterscheidet sich das gerade noch. Aber ich will jetzt hier nicht wieder so ein Wortklauber-Podcast draus machen.
Das ist schon interessant, weil da natürlich auch viel drin steckt. Diese Faulheit im negativen Sinne, die du ja so ein bisschen beschreibst, also wo du sagst, da ist auch in gewisser Weise so ein Vorwurf drin. Man hätte sich halt mehr bemühen müssen, ob es jetzt um uns selbst geht oder um andere. Das setzt natürlich auch voraus, davon auszugehen, dass das so ist. Also, dass Menschen sich halt einfach anstrengen müssen und dass, wenn sie manchmal was nicht gebacken kriegen, sie eben auch selber schuld sind, ne? Und halt sich ein bisschen mehr hätten zusammenreißen müssen. Und ich merke selbst so, dass ich im Laufe meines Lebens immer stärker, glaube ich, an so einen Punkt gekommen bin, wo ich das bezweifle, dass Menschen überhaupt in diesem negativen Sinne normalerweise sozusagen faul sein können. Sondern wenn ich quasi das Menschenbild habe, jeder Mensch tut, was er kann. Und mehr geht halt nicht. Und wenn halt mehr nicht drin war, war mehr nicht drin. Dann brauche ich diesen negativen Faulheitsbegriff, diesen, was ein fauler Sack, warum hat der nicht die Spülmaschine ausgeräumt, ja, gar nicht mehr. Sondern ich kann mit jeder Vokabel, aber eben auch mit der Faulheitsvokabel im Prinzip einfach sagen, ja, okay, heute war anscheinend ein fauler Tag, mehr war einfach nicht drin, ohne da sozusagen eine Wertung reinzulegen. Weißt du, was ich meine?
Geil, es löst bei mir voll Widerstände aus. Dann denke ich mir gerade, ja, dann sag halt nicht faul. Ja. Also, wenn, ja, also, Nur mal so für unsere Arbeitsbeziehung. Also wenn du zu mir sagen würdest, ah Oliver, die Mail hast du mir jetzt ja noch nicht beantwortet, warst wohl heute faul, würde ich mir nicht denken, oh, was für eine wertschätzende Wahrnehmung meiner individuellen Leistungskapazität an diesem Dienstag, sondern ich würde mir wahrscheinlich denken, boah, also
aua.
Hat sie recht oder hat sie nicht recht oder was auch immer, aber würde ich zu meinem Kind sagen, würde ich das verwenden in dem Satz in Bezug auf mein Kind, würde da was mitschwingen. Und es wäre jetzt nicht nur eine Beschreibung seines Zustands.
Ja, so. Also ich habe natürlich diese sprachliche Sensibilität auch, dass ich weiß, in welchem Setting würde ich dieses Wort verwenden und welches nicht. Klar. Aber ich meine nur, also ich würde jetzt, ich finde es schon spannend, weil mir ist diese abwertende Konnotation selbstverständlich bewusst und ich würde niemals dir oder jemand anderem aus dem Arbeitsumfeld so sagen, hey, ich warte doch eine Antwort, mal wieder faul gewesen. So. Also das wäre mir schon klar, dass das auch einen beleidigenden Touch hätte, gerade in der schriftlichen Kommunikation, wenn man dann auch nicht vielleicht das Augenzwinkern mitliest. Und es gibt ja zum Glück auch so viele andere Vokabeln. Und natürlich sage ich zu meinen Kindern auch oft sowas wie, bist du heute einfach erschöpft? Hast du heute nicht so viel Kraft? Brauchst du heute mal Pause? Ne? Also es gibt ja so viele andere Begrifflichkeiten, die man verwenden kann. Und gleichzeitig ist es mir, merke ich jetzt gerade so in unserem Austausch, war mir vorher nicht bewusst, glaube ich, auch ein Anliegen, unbewusst, diesem Begriff der Faulheit so eben seine abwertende Note quasi zu nehmen. Ja. Also ich glaube wirklich, dass in unserem Alltag, wenn dieses Wort mal fällt, was jetzt auch nicht ständig vorkommt, außer wir machen einen Podcast drüber, ist das eher in so einem Setting von, ja, faul sein macht auch manchmal Spaß, heute hatten wir einen faulen Tag, das war doch auch mal schön, hatten wir uns auch so ein bisschen verdient, war eine anstrengende Woche so. Und gleichzeitig sind wir manchmal natürlich auch mit den Kindern in so einer Kommunikation, dass wir zum Beispiel sagen, oh, wir hatten jetzt echt voll den faulen Samstag und das war voll okay, aber jetzt am Sonntag fänden wir es schön, wenn wir noch mal ein bisschen was zusammen unternehmen. Also, dass man so ein bisschen wieder diese Pendelbewegung beschreibt, zu sagen, es ist völlig okay, faul zu sein, das ist total in Ordnung, zu chillen. Und gleichzeitig ist uns auch wichtig, dass wir auch wieder in eine Aktivität finden und das aus diesem Rumhängen so kein Dauerzustand wird. Aber das wäre jetzt natürlich interessant, auch unsere Kinder zu fragen, habe ich tatsächlich noch nie gemacht, wie die dieses Wort empfinden, ob die sozusagen durch meine Pipi-Langstrumpfhafte Nutzung gar keine negativen Assoziationen mit dem Wort haben oder ob die trotzdem aus der Schule und aus der Gesellschaft praktisch mitbekommen haben, das ist schon auch teilweise ein abwertendes Wort, nur im familiären Kontext ist es irgendwie nochmal anders besetzt oder so.
Besetzt worden.
Nee, Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Klammer auf, wir sollten dann natürlich auch dringend mal eine Folge zum Thema Disziplin und Protestant Ethic und solchen Sachen machen, weil natürlich jetzt die Frage wäre, ob ihr vielleicht auch einen anderen Disziplinbegriff habt als wir. So, Klammer zu. Machen wir mal anders. Ne? Also, weil vielleicht ist ja eure Faulheit eine andere Faulheit, weil ihr auch eine andere Disziplin habt als wir.
Kalvinistische Erwerbsethik, sag ich mal.
So was. Montag bis Freitag buckeln die Imler aus.
Genau. Ja, nee. Ja, aber was ich so spannend finde an dem Begriff, ist tatsächlich, dass ich so merke, es kann eine Beleidigung sein, aber es ist auch ein bisschen eine Frage, wie geht man als Gesellschaft, aber auch als Familie mit Unproduktivität, mit Müßiggang um? Ist die sozusagen automatisch schon fast negativ besetzt? Und ich weiß, dass gerade in der Generation unserer Eltern und Großeltern es wirklich oft ein sehr starker Glaubenssatz war, dass gute Menschen tüchtige Menschen sind, fleißige Menschen sind. Und das sozusagen, wir hatten da in der Haushaltsfolge mal kurz gesprochen, es in gewisser Weise fast eine Charakterschwäche ist, wenn man sich auch gut hinsetzen kann und den Haushalt Haushalt sein lasse. Die gute Hausfrau ist immer auf den Beinen. Die gute Hausfrau findet immer was zu tun. Die gute Hausfrau ruht erst, wenn alles erledigt ist. So. Und ich kenne ganz, ganz viele Frauen in der Generation meiner Großmütter und auch sozusagen meiner Mutter, die dann auch sehr von geprägt sind. Und ich weiß auch, dass sehr viele jüngere Frauen, also in meinem Alter oder auch noch jünger, diese typisch weibliche Sozialisation, ich bin immer für alles zuständig, ich kann nichts liegen lassen, ich muss immer noch mal aufspringen und noch mal was räumen und machen und tun, sehr, sehr, sehr stark verinnerlicht haben. Und dass viele, insbesondere Frauen, sich auch sehr schnell faul fühlen, wenn sie Pausen machen Ich habe in Bindung ohne Burnout diesen Satz fett gedruckt drin, Pausen sind ein Recht, das du dir nicht verdienen musst. Wir haben alle ein Recht auf Pausen. Und das löst bei vielen Menschen erstmal intuitiv auch einen Widerstand aus. Im Sinne von, ich muss doch erst was gearbeitet haben, bevor ich mir eine Pause verdient habe. Ich darf doch nicht mit einer Pause in den Tag starten. So, ne? Und gerade Eltern, die natürlich in gewisser Weise die ganze Zeit arbeiten. Ne? Also als stillende Mutter habe ich in der Nacht auch schon gearbeitet, wenn du so willst, und stehe auf und habe einen gewissen Erholungsbedarf. Die können tatsächlich in eine große Überforderung sich selbst reinbuxieren, wenn sie dann solchen Glaubenssätzen anhängen wie Pausen muss ich mir erst verdienen oder hinsetzen darf ich mich erst, wenn alles erledigt ist oder wenn ich mit Baby im Schlepptau nicht noch den ganzen Haushalt schaffe, bin ich faul. Ne? Also das sind ganz, ganz problematische Botschaften, die da auch noch in unserer Gesellschaft so herumwabern.
Bin ich voll dabei. Da müssen wir dringend natürlich am Faulheitsbild sozusagen arbeiten. Und umso spannender ist es, wie unterschiedlich dieses Wort sein kann, weil also sowas wie, was sagtest du vorhin, Müßiggang, das andere habe ich jetzt vergessen, den anderen Begriff, das sind für mich halt sehr abstrakte Beschreibungen von irgendwie anderen Zuständen, aber so ein Teenager, dessen Zimmer er nicht mal gelüftet hat in den letzten 3 Tagen, geschweige denn, dass er damit irgendwas anderes angestellt hat, ob das jetzt noch Müßiggang ist, schwierig.
Und ist das für dich Faulheit?
I prefer not to comment on that. Naja, aber so, weißt du, wenn du auf jemanden triffst, wo du wirklich sagst so, boah, okay, was ist denn hier los? Also, das können wir doch eigentlich jetzt auch nicht mehr unter Müßiggang verbuchen. So. Also ich finde, dass man gerade mit Kindern ja oft so ins Schwanken und ins Schwimmen gerät mit dem Faulheitsbegriff. Selbst wenn man viele dieser Gedanken, die du in die Welt trägst, schon mitträgt, also wie viel muss ein Kind im Haushalt tun und die Aufgaben und die Schule und dann ist er trotzdem manchmal so der Fall, what the fuck, dieser Tag war heute nur TikTok? Echt so? Ja, ist das nicht doch ein bisschen faul einfach? Ja. Mm.
Und zwar faul im nicht neutralen Sinne.
Könnte sein, ja.
Könnte sein, ja. ja, weil, also das ist eben so, da merke ich, dass ich da tatsächlich ein bisschen eine andere Wahrnehmung oder Perspektive habe. Meine Kinder hatten alle immer wieder in unterschiedlichen Altersstufen Phasen, wo man sie sicherlich auch in einem abwertenden Sinne als faul hätte beschreiben können, wenn man diese Linse hätte drauflegen wollen, weißt du? Also Kinder, die dann wirklich sagen, nö, ich räume nicht mein Glas in die Küche und ich habe auch keinen Bock, mein Zimmer aufzuräumen und eigentlich habe ich auf gar nichts Bock und ich hänge hier die ganze Zeit halt nur so rum. So. Und ich habe ganz bewusst da immer mich bemüht, drauf zu schauen, durch so eine positive Linse im Sinne von, wie krass gut kann mein Kind für sich sorgen? Wie gut spürt mein Kind, was es gerade braucht? Und dieses Brauchen ist vielleicht gerade Müßiggang, nichts tun. Auch eine gewisse Form von Verweigerung gegen Anforderungen einer Gesellschaft, die immer darauf getrimmt ist, dass irgendwas passieren muss. So. Und ich habe dann so oft gedacht, es gibt so viele Erwachsene, die in Burnout-Kliniken lernen müssen, auch mal nichts zu tun. Die lernen müssen, Nein zu sagen. Die lernen müssen, das auszuhalten, dass Dinge nicht fertig werden. So. Und dann habe ich oft gedacht, okay, und das übt mein Kind oder mein Teenie gerade im Kinderzimmer oder in dieser, ich gehe nicht zu meinem Hobby, ich habe keinen Bock auf Sachen. Und natürlich gibt es da manchmal auch Zielkonflikte. Und natürlich habe ich mit meinen Kindern auch manchmal gestritten über, aber zumindest die Hausaufgaben müssen sein, aber zumindest mal lüften, aber zumindest müssen wir mal ein Bett machen. So. Und gleichzeitig war wirklich von, also für mich diese Perspektive auch auf diese wirklich absolut unproduktiven Phasen, und die gibt es ja zum Beispiel gerade mit Teenagern teilweise sehr exzessiv, also wo die dann wirklich wochenlang nur auf dem Bett liegen und sich von irgendwelchen Videos oder Podcasts berieseln lassen und sich dann ab und zu mal vom Bauch auf den Rücken drehen und zurück, und das war so ungefähr das Maß an Bewegung an dem Tag. Da war für mich immer wichtig, da nicht in so eine abwertend besserwisserische Haltung reinzukommen, im Sinne von, das ist doch nicht gut für dich, ich weiß nur so, sondern wirklich zu sehen, dieses Kind, dieser Jugendliche scheint das gerade zu brauchen, scheint gerade das zu, auch vielleicht so einen gewissen Exzess zu brauchen, einfach mal auszuprobieren, wie lange kann man eigentlich nichts tun, so ungefähr. Und bei unseren Kindern, das ist jetzt natürlich keine repräsentative Stichprobe, aber gab es immer in Reaktion auf solche Phasen dann auch wieder Momente, wo die selber gemerkt haben, das fühlt sich auf Dauer nicht gut an. Also da fehlt mir auch was. Und ich finde das kein schönes Gefühl, auf Dauer nur so rumzuhängen. Und ich will jetzt wieder rausgehen, ich will jetzt wieder Sport machen, ich will jetzt wieder Freunde treffen. Und ich glaube, wenn man aber diese Phasen nicht zugelassen hätte, wäre diese Erkenntnis vielleicht auch nicht gereift. Und klar, alles mit Maß und Mitte, ne? Es gab bestimmte Strukturen, die haben wir immer aufrechterhalten, zu sagen, aber wir wollen, dass du zu den Mahlzeiten kommst oder was auch immer, ne? Aber wir haben da unseren Kindern, glaube ich, schon ziemlich viel Raum zum faul sein dürfen, gelassen, ohne den wirklich moralisch zu bewerten, ohne da dann reinzugehen und Vorwürfe zu machen, wie sieht das Zimmer wieder aus, warum ist hier nicht gelüftet, so, sondern wirklich gedacht, das scheint jetzt gerade dran zu sein, aus welchen Gründen auch immer, und dann darauf vertraut, dass das Kind eben auch selber spürt, irgendwann, das tut mir jetzt nicht mehr gut. Und natürlich muss ich jetzt die große Klammer aufmachen und sagen, hinter dem Rückzug und nichts mehr tun, können natürlich auch psychische Probleme stecken. Wenn ein Kind nur noch im Zimmer sitzt, mit niemandem mehr spricht, sich nicht mehr verabredet, muss ich als Elternteil ja schon sensibel dranbleiben und schauen, entwickelt dieses Kind möglicherweise eine Depression? Steckt da irgendeine Mobbing-Thematik dahinter? Ist dieses Kind unglücklich in seinem Rückzug? Aber auch da hilft ja kein Faulheitsvorwurf und kein Judgen in irgendeiner Form, sondern es geht tatsächlich um dieses sensible Nachfragen, hey, ich habe wahrgenommen, du liegst seit 3 Tagen im Bett und guckst TikTok-Videos oder seit 3 Wochen. Geht's dir gut damit? Hast du das Gefühl, es gibt gar keine anderen Optionen gerade für dich oder ist das eine bewusste Entscheidung? So, ne? Und ich bin da als Mutter immer gut damit gefahren, mich an so ein sehr non-judgmental place sozusagen zu begeben. Also wirklich in ehrlicher Neugierde immer wieder in Austausch zu gehen, zu sagen, hey, passt das noch so für dich? Geht's dir gut? Oder auch manchmal zu sagen, mir macht es gerade ein bisschen Sorgen. Wäre es vielleicht für dich okay, wenn wir uns darauf verständigen, dass wir zumindest einmal am Tag zusammen eine halbe Stunde um den Block gehen? So. Aber immer in diesem Respekt zu sagen, mein Kind ist kein schlechter Mensch, weil es sich gerade bestimmten Anforderungen, Leistungserwartungen, was auch immer widersetzt, sondern es ist sein gutes Recht, genauso wie es das gute Recht von Kindern ist, sehr, sehr viel auf Achse zu sein und ganz, ganz viel zu machen. Und wo man vielleicht manchmal auch umgekehrt sagen würde, ey, mach mal einen Tag Pause. Und die sagen, nein, ich habe aber Bock. So. Und dann würde man da ja wahrscheinlich auch nicht sich hinstellen und sagen, ich verhänge jetzt eine Zwangspause über deiner Leidenschaft, die du da jetzt gerade für dich entdeckt hast oder so.
Wahrscheinlich hast du ziemlich sicher recht.
Gemeinerweise.
Es ist halt immer nur so, der Gap ist halt manchmal so ein bisschen groß zwischen, da läuft gerade ein Grundreinigungs-, Selbstschutz-, was auch immer Programm bei diesem Kind ab, da brauche ich jetzt nicht reinstürmen und irgendeine Bewertung vornehmen. Das ist schon richtig, aber es ist manchmal nicht leicht.
Absolut, absolut. Und das geht mir genauso. Also ich bin auch, das muss ich auch dazu sagen, überhaupt nicht gefeit davor, dann auf einmal nach sehr vielen Wochen des Atmens und Geduldigseins auf einmal so ein bisschen so ein Ausraster zu kriegen und so, ich halte es jetzt nicht mehr aus, jetzt stehst du mal auf und jetzt gehen wir und jetzt machen wir einen Ausflug oder irgendwas. Ne? Und auch das.
Und man ja auch. Ja. Also, Entschuldigung, nein, ich habe dich unterbrochen.
Nein, sag du.
Nee, ich finde ja auch, dass du hast ja so recht, dass es in der Beziehung, also dass in der Beziehung bleiben wirklich sozusagen erstmal die Grundvoraussetzung ist. Ich glaube schon, dass man zu jemandem, mit dem man an sich ein Beziehungsnetz hat, auch mal reinstürmen kann und sagen, faule Socke, ganz ehrlich, ich hab dich lieb, aber ich glaube, du musst jetzt aus diesem Bett raus. Also so wie wir vielleicht auch mit unserem Partner, unserer Partnerin sprechen und sagen, I love you very much, aber ganz ehrlich, können wir über diese, so, weißt du, also wenn es innerhalb dieses Rahmens stattfände, dann fände ich es, um ehrlich zu sein, schon okay. Und merke gleichzeitig, dass ich jetzt ja selber eine familienspezifische Definition von Faulheit anwende. Ja. Das widerspreche mir eigentlich selber. Ja.
Aber zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, dieser Begriff faule Socke, den verwenden wir auch manchmal. Den finde ich zum Beispiel ausschließlich liebevoll. Der ist für mich überhaupt nicht abwertend, sondern das ist wirklich so ein liebevoll fürsorgliches, ey, ich habe voll das Verständnis für dein Rumhängenbedürfnis und gleichzeitig, liebe faule Socke, wäre es jetzt zumindest mal Zeit, wieder zu duschen, so, weißt du? Und das finde ich, wie, genau wie du sagst, wenn man eine intakte Beziehungsebene hat, dann kann man über genau so eine Ansprache ja auch thematisieren, ja, ich nehme wahr, du hast gerade ein großes Ruhebedürfnis, ein großes Bedürfnis nach innerem Rückzug, das ist völlig valide und gleichzeitig gibt es so bestimmte Sachen, die möchte ich jetzt für dich aus Zuneigung, ne? Nicht, weil ich irgendeine Leistungsgesellschaft hier implementieren möchte, sondern weil ich möchte, dass es dir gut geht auch und weil das mir ein Anliegen ist.
Und ich glaube schon auch, weil du vorher das mit dem, irgendwie merkte ich so auf, als du sagtest, kannst nicht mal dein Glas in die Küche räumen, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen, weil ich denke, dass bei aller Faulheit der Rahmen der Faulheit ja in diesem Fall doch irgendwie das Familienkonstrukt ist und dass eine Faulheit auch immer eine Wand braucht, die man spürt. Und sozusagen, ich finde, dass man schon auch in aller zelebrierter Faulheit seinen Teller, seine Gabel und sein Glas, also das muss schon eigentlich, das finde ich, ich wünsche mir schon, dass das stattfindet in Faulheit, ja.
Das ist auch total verständlich und da muss man, glaube ich, wirklich sehr schauen auf das eigene Kind, auf die eigene Situation. Faulheit ist ja jetzt so ein bisschen unser Oberbegriff, aber unter sozusagen diesem Begriff subsumieren sich ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge und wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen über psychische Gesundheit in dem Zusammenhang gesprochen. Es können auch psychische Erkrankungen dahinter stecken. Und zum Beispiel bei Menschen, die in einem Burnout sind, ist es ja oft wirklich so, dass selbst kleinste Alltagstätigkeiten sich unglaublich groß anfühlen können. Und natürlich will ich das nicht gleichsetzen mit Faulheit, überhaupt nicht. Und gleichzeitig ist es sozusagen so, dass wenn Menschen sehr, sehr ausgebrannt sind, dass es manchmal für sie psychisch extrem heilsam sein kann, selbst die kleinsten Erwartungen an so Alltagssachen wie du trägst aber immer noch dein Glas in die Küche so loszulassen. Ja. Und wir hatten eben in unserer Familienbiografie durchaus auch schon mit so Burnout-artigen Zuständen zu tun. Und da kann dann tatsächlich dieses Loslassen und dieses wirklich im aller neutralsten Sinne jemanden faul sein lassen und selbst solche Mikroerwartungen dann in dem Moment nicht als Anlass für einen Streit oder einen Kampf zu nehmen, eine Geste der Fürsorglichkeit und der Liebe sein. Und in anderen Situationen kann es genau wichtig und richtig sein, so ein bisschen diese Wand hochzuhalten und zu sagen, deine Faulheit in allen Ehren und jetzt trag dein Glas in die Küche. Und das ist eben genau das, was Familienleben so spannend, aber auch so spezifisch macht, dass sozusagen ein und dasselbe Verhalten mit unterschiedlichen Motivationen, in unterschiedlichen Kontexten echt auch eine unterschiedliche Reaktion erfordert.
Ja, okay. Ihr könnt mich hier nicht nicken sehen, weil wir keinen Videopodcast machen, aber das verstehe ich.
Und insofern, es ist schon ein Thema, das wirklich sehr nah an unseren Herzen dann auch so rührt, weil es eben nicht nur um so ein bisschen oberflächliches, darf man auch mal nichts tun, berührt, sondern es berührt auch so ein bisschen dieses Menschenbild, dieses, wie wertvoll ist eine Person in einem Moment, wo sie gerade nichts leisten kann oder will, wo sie Erwartungen nicht erfüllt, wo sie wirklich einfach gerade nur existiert und dieses Recht in Anspruch nimmt, sozusagen einfach nur zu sein. Und für mich persönlich, und das hat auch natürlich mit meiner persönlichen Biografie und eigenen Erfahrungen und Geschichten zu tun, war das so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, als Mutter auch an so einen Punkt zu kommen, zu sagen, wenn ich meine Kinder bedingungslos liebe, und das ist so, dann muss sich daraus ein Stück weit auch ableiten, dass sie sozusagen nichts leisten, nichts erfüllen, nichts tun müssen, um sich einen liebevollen Umgang durch mich zu verdienen. Dann können sie gar nicht so faul sein, als dass ich nicht mehr nett zu ihnen sein könnte, sozusagen. Und natürlich heißt das nicht, dass mich Sachen nicht ärgern können. Und natürlich muss ich auch hinter bestimmte Verhaltensweisen schauen. Ne? Haben wir jetzt auch schon thematisiert, was könnten da auch für Probleme möglicherweise dahinter stehen. Aber diese Idee, ich kann doch wohl mindestens erwarten, dass So, das habe ich tatsächlich im Lauf der Jahre abgelegt und habe für mich tatsächlich zu so einem Weg gefunden, in meiner Mutterschaft zu sagen, natürlich habe ich Erwartungen, ich bin Mensch, jeder Mensch hat Erwartungen, aber die sind meine und das ist meine Verantwortung, die im Zweifelsfall auch nicht erfüllt zu sehen und das auszuhalten und mit den Gefühlen klarzukommen. Das ist nicht die Verantwortung meiner Kinder oder meines Mannes, die zu erfüllen.
Okay, ja, ja. Also, vollen Respekt, deswegen grinse ich so, ja. Also, ich konstruiere nur in meinem Kopf so möglichst spezifische Konfliktfelder im Umgang mit natürlich psychisch gesunden Teenagern oder Kindern, egal. Ja. Und man sich dann immer so fragt, okay, aber wie komme ich da über meine Genervtheit hinweg, um es dann wieder wertfrei als in meinem Falle Vater, diese Faulheit als bedingungsloses Grundlieben-Konzept anzuerkennen.
Ja.
Das soll jetzt mal meine Aufgabe sein für die nächsten Jahre. Weißt du, also halt, ne, ja, so ja. Dieses, okay, also alles, was mit Essensresten oder anderen Resten zu tun hat. Okay.
Das würde ich schwer auszuhalten.
Das würde ich schon gerne mal, also da wäre ich gerne mal Mäuschen. Ja, okay.
Bei uns wärst bei du da gerne Mäuschen?
Ja, so nach dem Motto, genau.
Ich gehe extrem stoisch in Teenie-Zimmer und trage da stapelweise Teller raus. Mhm. Und dann sage ich, oh, hier stehen ja wieder viele Teller.
Im Teenie-Zimmer? Okay. Aber jetzt reden wir mal von, na gut, ist jetzt eigentlich vielleicht ein bisschen zu blöd jetzt für diesen Podcast, aber wenn es halt deine Küche, unser aller Küche ist, verstehst du, dann ist ja einfach der Zielkonflikt aufgeräumte, unaufgeräumte Küche, das lässt sich ja nicht so leicht aushalten wie Teenie-Zimmer.
Hm.
Aber okay.
Ja, da ist es vielleicht hilfreich in dem Zusammenhang. Und das sage ich wirklich ganz ehrlich. Wir hatten da schon ein bisschen in der Haushaltsfolge drüber gesprochen. Dass ich selber auch manchmal echt faul bin. Ich glaube, ich kann sehr, sehr fleißig sein, weil ich auch so Spaß habe an meiner Arbeit und wenn ich dann irgendwie total drin bin in so einem Manuskript, kann ich ohne Probleme 14, 15 Stunden am Tag da reinhauen und dann wirklich von außen natürlich wahnsinnig diszipliniert und wahnsinnig produktiv, aber es ist gleichzeitig auch sehr leicht für mich, weil ich so im Flow bin und weil es mir einfach total Spaß macht. So. Und ganz viele Alltagstätigkeiten, auch mit meinen Kindern, gehen mir relativ leicht von der Hand und dann sammle ich sozusagen viele Stunden, sag ich mal, Care-Arbeit über den Tag so an, ne? Kinder in den Kindergarten bringen und abholen und Schule und Hausaufgaben begleiten und dies, das und kochen und so. Und gleichzeitig bin ich echt auch eine Person, die manchmal richtig so gefühlt wie gegen eine Wand läuft, wo dann auf einmal nichts mehr geht und wo ich dann auch genauso, wie das eben überforderte Kinder und Jugendliche auch tun, echt es kaum noch schaffen, ein Glas in die Küche zu tragen. Also um bei diesem Beispiel jetzt so zu bleiben. Dann lasse ich halt auch Sachen stehen und liegen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass in unserer Familie insgesamt dann so der Raum dafür ist, dass das bei allen okay sein kann. Also wenn ich dann, weiß ich nicht, irgendwo nicht mehr gegen ankommen und also, keine Ahnung, irgendwie Beispiel, mein Mann ist auf Dienstreise, ich habe die ganze Woche irgendwie verschiedene Sachen gewuppt und dann kommt mein Mann am Donnerstagabend nach Hause, ich bringe gerade noch die Kinder ins Bett und die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld und man sieht, ich habe irgendwie die letzten 3 Tage einfach nur noch Töpfe gestapelt so ungefähr, aber nicht mehr abgewaschen oder irgendwas, dann wäre das für mich ein absoluter Albtraum, wenn in dem Moment dann jemand sagen würde, boah, wie faul bist du denn gewesen? Das geht ja gar nicht so ungefähr. Sondern was ich brauche, ist, dass dann jemand diese wilde Küche sieht und sagt, okay, war viel. Ja, wie gut, dass du auf dich geachtet hast. Wie gut, dass du nicht dich noch gezwungen hast, das alles abzuwaschen, sondern das machen wir jetzt zusammen oder wie auch immer. Und diese Haltung, dieses niemand kann und muss mehr als halt gerade geht, so, die war bei uns von Anfang an ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Zusammenlebens, auch schon bevor wir Kinder hatten, auch als wir Kinder hatten, als zum Beispiel unser erstes Kind geboren wurde, war ich länger in Elternzeit als mein Mann und da war immer klar besprochen, die Aufgabe der Person, die in Elternzeit ist, ist, sich um das Kind zu kümmern. Und wenn zusätzlich noch was im Haushalt passiert, ist das sozusagen Bonus und dann bedankt man sich dafür und sagt, oh, wie cool, du hast auch noch Wäsche gewaschen, so. Aber es ist nicht die Erwartung, dass die Person, die gerade nicht erwerbstätig ist, alles macht. So. Und ja. Es darf niemals sein, dass einer nach Hause kommt und sagt, wie sieht's denn hier aus? So ungefähr. Sondern wir müssen immer in diesem Team sein, zu sagen, jeder tut, was er kann. Und wenn ich nach Hause komme und mein Partner oder meine Partnerin liegt auf dem Sofa völlig ermattet, ja, und drumherum sieht's aus wie so, ja, wie Bombe, dann ist das okay. Dann ist das gut, dass die Person gerade für sich sorgt. Und das geht natürlich nur, wenn in einer Beziehung oder in einer Familie das nicht einseitig ausgenutzt wird. Natürlich ist das Mist, wenn eine Person immer sagt, tja, ich bin jetzt leider erschöpft und sich dann aus allem rauszieht und die andere Person muss dann alles auffangen. Aber so ist das bei uns nicht, sondern es ist wirklich so, alle haben die Erlaubnis und den Raum, schwach sein zu dürfen, nicht mehr können zu dürfen. Und das darf man auch sehen. Und die alle anderen haben dann aber auch diese Motivation, das ein Stück weit wieder aufzufangen. Und das ist eben was, was ich, und das kann ich nicht generalisieren, aber das kann ich aus unserer Familie durchaus erzählen. Ich habe erzählt, dass ich unseren Kindern manchmal viel, ich sag mal, sprichwörtliche Faulheit durchgehen lasse, im Sinne von, ich verstehe das, dass du jetzt nicht geschafft hast, deinen Teller wieder in die Küche zu tragen. Umgekehrt ist es ganz oft so, wenn ich an so einem Punkt bin, dass ich nicht mehr kann, ja, dass ich dann auf einmal in die Küche komme und die ist aufgeräumt und dann sage ich, oh, was ist denn da passiert? Und dann war das halt einer der Teenies, ja, der sagte, ey, voll, du hast so oft mir sozusagen den Hintern gerettet, ne, im Sinne von, als ich nicht mehr konnte, ich habe gesehen, du konntest nicht mehr, ich habe das mal gemacht. Und das ist für mich so eine Ebene, die unter diesem Faulheitsthema liegt. Dieses, wenn ich in einer Familie oder in einem Setting schwach sein darf und auch Dinge nicht schaffen darf und nicht diesem permanenten Leistungsgedanken unterworfen bin, dann gibt das so eine große emotionale Sicherheit, dass das dann auch wieder dazu motivieren kann, wenn ich wieder mehr leisten kann, das auch aus freien Stücken zu tun. Also ich erlebe meine Kinder unterm Strich nicht als faul, sondern als sehr, sehr hilfsbereit und aktiv. Aber wir haben ihnen immer wieder Phasen und Zeiten und Gesten, sag ich mal, großer Faulheit in Anführungszeichen durchgehen lassen. Ergibt das Sinn für dich?
Voll. Also es ergibt voll Sinn, weil ich glaube, wir jetzt nochmal den Faulheitsbegriff ein bisschen schärfen. Also zwei Dinge will ich sagen. Das eine zu, einer kommt donnerstags nach Hause und die Küche Bombe und das andere der angeblich faule Teenager. Also ich erlebe auch Teenagerschaft nicht per se als faul. Ich wollte nur an den Punkt hin, dass es gerade im Umgang mit Teenagern sein kann, dass ich an einen Punkt gerate, wo mir die Situation, so wie sie ist, nicht gefällt und ich dann auf das Konstrukt faul quasi zurückgreife, sehr abstrakt gesprochen sozusagen, weil an sich erlebe ich auch Teenagerschaft als unglaublich sich bemühend und an diesem System hier mitarbeitend und helfend und halt auf seine Art und, ne, also das Letzte, was ich sagen will, ist, Teenager sind faul oder nerven oder sowas, also da bin ich wirklich meilenweit weg davon. Das andere ist eben, wenn meine Partnerin, mein Partner gerade in der von dir geschilderten Situationen würde ich auch nicht sagen, also wer da reinkommt und sagt, wie sieht's denn hier aus, faule Socke, steht, glaube ich, echt kurz vor der Paartherapie oder Schlimmerem, weil das ist ein grenzverletzendes, übergriffiges, das steht dir nicht zu Verhalten, sondern für mich ist ja genau der Punkt, dass Faulheit oft so moralisiert wird. Und ich weiß nicht, ob das, was du beschrieben hast, also die Küche lauter Töpfe, ja, entschuldige mal, wie soll denn eine Küche aussehen, wenn man, wie sagtest du, stillt und noch, das, ich glaube, das Problem ist, dass wir mit Faulheit dann eine Abwertung vornehmen, so.
Ja, und wir haben, glaube ich, also ich glaube, dass viele Menschen im Kopf haben, dass es sozusagen ein Level an Dinge nicht schaffen gibt, die quasi moralisch okay sind. Also sowas, ne, das hast du gerade so ein klein bisschen vorgenommen im Sinne von, ja, okay, wenn eine stillende Mutter, die alleine war mit mehreren Kindern die ganze Woche am Ende die Töpfe nicht gespült hat, das wäre arschig, dann zu sagen, die war faul. So. Und dann wäre aber natürlich die Rückfrage, ja, aber an welchem Punkt wäre sie dann faul? Also wenn dann auch noch keine Wäsche im Schrank wäre und wenn dann auch noch, also an welchem Punkt würde man dann an den Punkt kommen, wo man sagt, also das muss aber jetzt schon drin sein, so. Und ich merke selber, dass, obwohl es natürlich in gewisser Weise solche Punkte gibt, weil es, sage ich mal, so einen Mindeststandard gibt, den müssen wir aufrechterhalten, sonst kollabiert das Familienleben, es für mich total wichtig war, dass es in unserer Beziehung oder in unserer Familie nicht sowas wie so fixe Standards gibt. Und wenn man unter die fällt, dann darf man quasi abgewertet werden. Und deswegen habe ich vorhin so dieses Beispiel mit dem Glas gebracht. In 98% der Fälle ist es nicht zu viel verlangt von einer Person, ihr benutztes Glas in die Küche zu tragen. Aber wenn aus irgendeinem Grund das mal nicht passiert, und das kann Vergesslichkeit sein, das kann Faulheit sein, das kann ein psychisches Problem sein, das kann sonst was sein, dann ist sozusagen die Großzügigkeit des Systems so darauf ausgelegt zu sagen, das ist okay. Ich nehme das nicht als Angriff, nicht als Affront. Ja. Das ist jetzt nicht mein Freifahrtschein, um diese Person jetzt abzuwerten und zu sagen, du faule Sau, nicht mal mehr dieses Glas hast du weggetragen, sondern dann ist das System so dynamisch, dass es das ein Stück weit tragen kann. Und tatsächlich bedeutet das aber auch, und da sind wir wieder so ein bisschen bei der Haushaltsfolge, mir ist ein, sag ich mal, ordentliches und sauberes Umfeld wirklich wichtig. Ich will nicht in einem Dauerchaos leben. Da würde es mir nicht gut tun. Aber wenn ich sozusagen die Wahl habe, ein geliebtes Familienmitglied abzuwerten für sein Chaos oder Chaos auszuhalten, dann entscheide ich mich fürs Chaos aushalten. Mir steht die Beziehung und der respektvolle Umgang miteinander über meinem Bedürfnis nach Ordnung. Und das Bedürfnis nach Ordnung ist groß. Ja, aber es darf nicht für mich rechtfertigen, einen anderen Menschen abzuwerten, der gerade seinen Beitrag, den ich mir wünschen würde, aus irgendeinem Grund nicht leistet. Und ich glaube, wenn man dann anfängt, in diese Abwägereien reinzugehen, im Sinne von, wenn die Frau noch stillt, ist es okay, aber wenn sie abgestillt hat, dann muss es schon wieder laufen, so ungefähr. Kommt man absolut in Teufelsküche, weißt du? Weil Menschen so unterschiedlich belastbar sind. Es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen können. Und ich erlebe das oft, dass dann gerade Frauen, tatsächlich auch in meinem Umfeld, immer sozusagen einen Grund brauchen, warum sie was nicht geschafft haben. Dieses, ich hatte Migräne, ich hatte dies, ich hatte das. Und das ist natürlich auch so ansozialisiert. Man braucht immer eine gute Entschuldigung. Und mir ist das ganz wichtig, dass unsere Kinder und auch mein Mann und ich natürlich erzählen können, was war los. Und natürlich sage ich manchmal auch, ich hatte eine schwierige Woche, ich hatte irgendwie Kreislaufprobleme, deswegen habe ich das und das nicht geschafft. Aber ich weiß auch, ich muss quasi nicht eine Rechtfertigung präsentieren, damit ich nicht in die faule Schublade einsortiert werde, sondern es darf auch einfach nicht drin gewesen sein, ohne nähere Erklärung, ohne Spezialbegründung, war halt nicht fertig. Weißt du?
Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, dass es vielmehr so erwartete, unausgeschriebene, rübergeschobene Bedürfnisse und Wünsche gibt und da wahrscheinlich das Wort, das Konzept Faulheit wahrscheinlich eh nur eins davon ist. Darüber denke ich jetzt gerade nach, aber das können wir vielleicht dann anders auch nochmal drüber sprechen.
Aber wenn ich dich fragen darf, hast du das Gefühl, dass du mit gutem Gewissen und mit gutem Gefühl auch mal nichts tun kannst? Das schon, oder? Oder hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du an einem Samstag nur auf dem Sofa gelegen bist?
Diese Frage zerfällt jetzt in verschiedene Teilbereiche. Also meine Frau und ich sagen manchmal den Satz zueinander, wir würden gerne mal wieder wissen, wie es ist, wenn einem langweilig ist. Oder wenn wir von so absurden, aus unserer Sicht, ja, absurden Freizeitaktivitäten hören, ich sage jetzt bewusst nichts, weil ich will niemanden schämen, weil wir machen auch ganz seltsame Sachen in unserer Freizeit, aber weißt du, Leute sagen, ja, ich war da und da und habe das und das gemacht, dann sagen wir beide manchmal zueinander, boah, also da müsste mir ja schon richtig langweilig sein, dass ich auf die Idee komme, das zu tun. So. Ich glaube, dass das im Normalfall in einem durchschnittlich getakteten Familienerwerbsleben und hast du nicht gesehen, sich diese Frage eher nicht stellt. Aber jetzt habe ich schon fast die Frage vergessen. Also ob ich auf dem Sofa liegen kann, einfach so.
Ob du einen Tag faulenzen kannst, mit gutem Gefühl, mit gutem Gewissen.
Ich habe da Besseres zu tun, würde ich jetzt am liebsten gerne sagen.
Also du hättest das Gefühl, das wäre so ein bisschen Zeitverschwendung.
Ich weiß nicht. also ich bin tatsächlich jetzt so ein bisschen überfragt, muss ich ganz offen sagen. Ich will auch gar nicht ausweichen, aber sozusagen, das bräuchte bestimmte Rahmenbedingungen, die jetzt hier zu weit führen, um die jetzt irgendwie aufzudröseln. Und dann würde ich wahrscheinlich ein gutes Buch lesen.
Ja,
das ist ja dann auch schon wieder umzu, ja. Also, ja. Could you?
Ja, absolut. Ich habe das auch schon gemacht. Also ich schöpfe Kraft aus ganz unterschiedlichen Dingen und ich bin total gerne auch unterwegs und mache Ausflüge und ne, verschiedene Sachen. Und gleichzeitig merke ich manchmal richtig, wenn irgendwie viel los war oder so, dass ich so ein Bedürfnis habe nach etwas, was man psychologisch Deep Rest nennt. Also wirklich absolut runterfahren des Nervensystems. Und ich habe das nicht oft, weil du weißt, wie Familienalltag ist, aber ich habe das schon gemacht, dass ich dann mit meinem Mann besprochen habe, dass er, entweder er nimmt die Kinder und fährt irgendwo hin und ich bin einen Tag komplett allein zu Hause oder umgekehrt, er ist mit den Kindern zu Hause und ich bin irgendwo anders. Und dann habe ich das echt schon gemacht, dass ich für einen Tag, das ist natürlich auch Luxus, aber in so ein Hotel gegangen bin und den ganzen Tag nur im Bett gelegen bin und so richtig Roomservice, Essen bestellt, Fernsehen geschaut, die ganze Zeit einfach nur rumgelegen und mir es gut gehen lassen, geschlafen dazwischen, schon auch ein bisschen gelesen und so, aber bewusst jetzt nicht mit so einem, ich werde jetzt noch dieses gute Buch und danach werde ich eine Rezension drüber schreiben, sondern wirklich einfach tiefe Self-Care und habe so für mich selber gesagt, ich stehe erst auf und mache was, wenn mein Körper mir signalisiert, das geht jetzt wieder. Und dann habe ich erst am Abend, also ich bin kompletten Tag im Bett gelegen, also mit kurzen Unterbrechungen, und dann habe ich gemerkt, jetzt habe ich Bock, noch mal rauszugehen sozusagen, also so nach 8 Stunden im Bett liegen. Und das ist was, was ich erzählt habe, ein paar Freundinnen. Also ich schäme mich da auch nicht dafür, das finde ich total gesund, wenn man spürt, man braucht eine Pause, dann auch das zu organisieren, dass man so eine Pause nehmen kann. Und da haben ganz viele zu mir gesagt, das könnte ich nicht, da hätte ich so ein schlechtes Gewissen. Und dann habe ich gedacht, aber wem gegenüber? Also dem Mann gegenüber, weil der auch mal was mit seinen Kindern macht? Hättest du dasselbe schlechte Gewissen, wenn du in der Zeit arbeiten würdest? Nee, dann nicht. Aber dieses einfach liegen und nichts tun, obwohl man nicht krank ist, das geht doch nicht. Und da bin ich wirklich immer so ein bisschen staunend, weil ich mich frage, warum das bei mir überhaupt nicht negativ besetzt ist. Ich bin auch aufgewachsen in der Familie mit Eltern, die ganz, ganz viel gemacht haben und wirklich sehr produktiv waren und viel unternommen haben und so. Und trotzdem gab es immer mal so einen Samstag, wo alle nicht aus dem Schlafverzug gefühlt rausgekommen sind und wo man einfach ganz, in einem ganz positiven Sinne, nichts getan hat. Und das habe ich sozusagen für mich als ganz normalen Teil eines runden, gelingenden Lebens abgespeichert, das genauso wie Aktivitäten und Sachen machen dazugehört, auch immer mal solche Nix-Tu-Tage dazugehören. Und dass man da niemandem gegenüber ein schlechtes Gewissen haben muss.
Dann habe ich vielleicht die Frage ein bisschen falsch verstanden, beziehungsweise hast du jetzt eine kleine Kurve gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt nicht die super hyperaktive Familie. Also sozusagen, dass wir hier alle im Schlafanzug und so weiter und so fort, das gibt's natürlich schon. Aber die Frage war ja, könntest du für dich alleine? Und das wäre für mich, also wenn ich dir so zuhöre, ich werde eher unruhig. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt morgen mein Fahrrad und würde den ganzen Tag mit mir selber Fahrrad fahren, das weiß ich nicht. Der Typ bin ich nicht, der dann abends entspannt, erholt zurückkommt, während dem Tag nur so mal so ein bisschen an die Lieben gedacht hat und dann sagt, na Schatz, wie war dein Tag so ungefähr? Das könnte ich tatsächlich nicht und da hätte ich wie deine Bekannten auch eher ein schlechtes Gewissen oder bräuchte so ein Ping-Pong, wie läuft's oder so. Ja, in Familie, klar. Ja. Also das, wir sind hier eher, also wir haben hier schon auch so Drinis oder unser Sohn hat mal, als er klein war, gesagt, heute habe ich frei. Also das ist schon ein ganz wichtiger Familienbegriff hier auf jeden Fall.
Also das ist halt auch was es bei uns in der Familie einfach gibt. Und das ist das, was ich am Anfang meinte mit so faulen Samstagen oder faulen Sonntagen. Da geht es ja gar nicht drum zu sagen, man verlässt das Bett nicht oder so. Also das ist schon, da muss man sehr erschöpft für sein, dass sich das auch gut anfühlt. Aber es gab Phasen, da war ich so erschöpft, dass das für mich gut war. Und aber sag ich mal, so ein unstrukturiert lockeren Samstag oder so, wo man irgendwie ausschläft und die Kinder können morgens schon ein bisschen was gucken und dann frühstückt man gemeinsam und das Frühstück zieht sich über 2 Stunden hin und geht dann irgendwie in so eine Art Mittagessen über und irgendwie alle hängen so ein bisschen rum und es gibt ein bisschen mehr Medienzeit als sonst, aber man spielt auch mal zwischendurch und räumt ein bisschen auf und macht vielleicht noch eine kleine Anstandsspaziergehrunde, aber danach geht man auch wieder aufs Sofa so. Also das ist was ich ganz, ganz dolle mag und ganz wichtig finde und wirklich auch im Sinne von Vorbildcharakter. Also das ist genauso, wie man Kindern vorleben kann. Es ist toll, aktiv zu sein und Leute zu treffen und zu wandern oder eine Radtour zu machen oder so. Es ist halt auch toll und wichtig, so dieses langsame, entspannte, alle buddeln so ein bisschen rum, eben auch zu leben. Und das ist was, wo ich mehrere Menschen kenne in unserer Generation, sage ich jetzt mal so, die das wirklich gar nicht kennen. Also die wirklich auch aus ihrer eigenen Familie, aus ihrer eigenen Kindheit das nicht kennen. Ich kenne ganz viele Eltern, die heute Eltern sind, die sagen, dass sie zum Beispiel am Wochenende nie ausschlafen dürfen, dass sie praktisch geweckt wurden um 8, weil das gehört sich nicht, länger als bis um 8 im Bett zu liegen. Das wäre ja furchtbar gewesen für mich mit 15 oder so. Weißt du, wenn dann jemand so sagt, hier, es ist zwar kein Schultag, aber du hast jetzt trotzdem sofort aufzustehen. Und unsere Teenager, das kannst du dir vorstellen, die liegen manchmal bis 12 oder 1 im Bett und kommen dann so dazu, zu den Ausläufen des Mittagessen-Brunchs. Und dann denke ich so, wann, wenn nicht am Wochenende, kann man sowas dann auch mal machen. Und dann gibt's wieder Tage, da wollen die das gar nicht, ne, weil sie schon verabredet sind oder weil irgendwie so. Aber das ist was, was ich super wichtig finde. Und das ist das, was ich im positiven Sinne eben unter zusammen faul sein können verstehe. Im Sinne von, wir als Familie, wir können miteinander richtig Sachen reißen und wir können richtig aktiv sein und wir können auch richtig gut miteinander entspannen. Und niemand macht dem anderen ein schlechtes Gefühl dafür, was er oder sie jetzt tut oder nicht tut an diesem Tag.
Also faule Familie ist, glaube ich, einer meiner liebsten Zustände. Also wenn es dabei auch allen gut geht, weißt du, wenn nicht oder eine so insgeheim so dieses, wir wollten schon seit 2 Stunden am Bade
Dann geht's nicht.
Sondern wenn wirklich alle schwingen in diesem I don't give a fuck Pendel, das ist schon wirklich, das sind Königsmomente, ja, das stimmt. Ja.
Okay. Guck, aber jetzt hast du faul auch in einem ganz wertfreien Kontext verwendet gerade.
Na schön. Dann hoffe ich, dass das da draußen auch manche Leute geht, probierte er die Überleitung und sagte, wenn ihr uns noch erzählen wollt, wie faul ihr so seid, schreibt uns, wenn ihr nicht dazu zu faul seid, an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zur Sponsorin unserer heutigen Folge und deswegen folgt jetzt ein bisschen Werbung.
Ja, unsere Folge wird heute unterstützt von Christiane Javus, Family Needs Balance. Und sie ist eine Beraterin, die sich insbesondere auf das Thema Konflikte spezialisiert hat. Das heißt, sie ist absolute Expertin darin, euch im Umgang mit Konflikten und zwar mit konstruktiven Konfliktlösungsstrategien dann eben zur Seite zu stehen, sowohl wenn es um Konflikte in eurer Partnerschaft geht oder mit euren eigenen Kindern, aber auch Konflikte mit eurer Herkunftsfamilie, mit Eltern, Schwiegereltern, sind ein großes Herzensthema von ihr, die sie sozusagen, dass sie kompetent begleitet.
Genau, weil sie sagt halt einfach, Konflikte sind normal und Konflikte kann man lernen und Konflikte sind auch gut. Und dafür bietet sie eben einerseits Beratung an und andererseits ein Online-Training, das heißt Konflikte und Cocktails, wo man sich nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, seinen Lieblingsdrink mixt und dann Teil einer kleinen Online-Gruppe ist und eben über 3 Monate lang, ich glaube in Etappen, sich eben mit dem Thema beschäftigt, ja, welche Haltung nehme ich denn eigentlich in Konflikten ein und wie kann ich es schaffen, dass sie mir nicht den letzten Nerv rauben. Dieses Online-Training startet wieder Mitte September 25 und da gibt es insgesamt nur 10 Plätze. Und wer sich dafür interessiert oder natürlich auch für Christianes Beratung, dem packen wir die entsprechenden Links in unsere Shownotes.
Genau. Und als letzter Hinweis noch, Christiane hat ein tolles Buch geschrieben, Tochter sein auf Augenhöhe, das ich gelesen habe, in dem es eben darum geht, wie wir als erwachsene Frauen unsere Beziehungen zu unseren Müttern nochmal sozusagen erwachsen reflektieren können, vielleicht auch mögliche Konfliktfelder ausloten und nochmal anders mit Konflikten umgehen, Konflikte lösen und teilweise im Zusammenspiel mit der Mutter, teilweise aber auch einfach für uns selbst sozusagen. Das habe ich schon öfter Frauen empfohlen, die sich an mich gewandt haben, die irgendwie schwierige Mutterbeziehungen haben und viele haben mir rückgemeldet, dass es für sie sehr hilfreich war.
Ganz genau. Alle Infos bei uns in den Shownotes und auch der Link zum Buch und zu einer kostenlosen Checkliste und vieles mehr. Vielen Dank. Und damit, Nora, kommen wir ja zum Postfach und ich wollte dir gerne eine Mail von Theresa zur Autonomiefolge vorlesen, okay?
Ja.
Liebe Nora, lieber Oliver, ich höre euren Podcast so gern. In der aktuellen Folge zum Thema Autonomie habe ich mich total gesehen gefühlt. Ich kenne die Wut so gut, wenn man gelabelt wird und das als einzige Erklärung für Verhalten akzeptiert wird, wie zum Beispiel, die hat ihre Tage oder der ist in der Trotzphase oder, und diesen Ausdruck finde ich besonders schlimm, weil so herabwürdigend, typisch Pubertier.
Ja, ganz schlimm.
Ganz schlimm. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich als Mama ganz oft viel besser mit herausforderndem Verhalten umgehen kann, wenn ich es benennen kann. Ah, jetzt ist es gerade so schwierig, weil hier gerade ein wichtiger Abnabelungsprozess läuft. Das gehört zur Pubertät. Wenn das Kind einen Namen hat, kann ich mich als Mama entspannen und ein Stück weit besser akzeptieren, dass ich mein Kind in dieser Phase begleiten darf, aber nichts grundlegend verändern muss, damit es wieder rund läuft. Danke, dass ihr diese Gleichzeitigkeit so wunderbar in Worte gefasst habt. Ich freue mich auf zahlreiche weitere Folgen. Theresa.
Oh, wie schön. Ja, Oliver, und ich habe auch zu unserer letzten Folge zum Thema Lügen eine ganz schöne Nachricht hier, die ich dir noch gern vorlesen möchte. Die ist von Tatjana und sie schreibt: Tolle Folge. Unsere Tochter ist gerade 4 geworden und experimentiert schon seit einem halben Jahr viel mit Lügen. Sie beobachtet dann ganz genau, merken Mama und Papa das und wie gehen sie jetzt damit um? Ich bin oft immer noch ganz überrascht über diese kognitiv ja auch echt anspruchsvolle Leistung und versuche mich mit ihr einfach über diesen Entwicklungsschritt zu freuen. Wir kommen allerdings auch selbst mit unseren White Lies nun immer öfter nicht mehr durch und müssen dann ab und zu zugeben, okay, du hast mich erwischt, das war jetzt nicht ganz die Wahrheit. Ich habe das gesagt, weil. Und auch wenn wir versuchen, für uns unangenehme Themen zu umschiffen, legt unsere Tochter mittlerweile immer häufiger den Finger in die Wunde und sagt sowas wie, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal ganz deutlich erklären? Tatjana erzählt ja noch von weiteren Themen, die für sie dann schwierig sind, die Osterhasenlüge, das Thema, wie geht man mit Fragen nach Sterben und Tod um, also das ganze Thema, wo sagt man wie, die Wahrheit spielt in der Familie gerade eine große Rolle und ihre Nachricht endet mit der Frage, ob wir Kinderbücher kennen, in denen sozusagen wertfrei und differenziert über die unterschiedlichen Arten von Lügen gesprochen wird. Denn sie hat gesagt, sie hat in der Bibliothek sich mal umgesehen und da gab es eigentlich nur so sehr simple Geschichten im Sinne von Lügen haben kurze Beine und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und das will sie ihrer Tochter so nicht vermitteln. Und ich bin tatsächlich erstmal überfragt. Mir fällt kein Buch ein, in dem dieses Thema Umgang mit Wahrheit und Unwahrheit für ein Kind im Kindergartenalter so differenziert betrachtet wird.
Ich muss gestehen, ich bin mit so spontanen Buchtipps immer wahnsinnig schlecht. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was soll ich im Urlaub lesen, würde ich auch, glaube ich, genauso rumstammeln. Ich müsste nachdenken. Aber vielleicht weiß es ja jemand, der zuhört. Also wenn, oder? Wenn ihr da draußen nochmal die Bitte, wenn ihr nicht zu faul seid, uns zu schreiben, ob ihr ein gutes Buch zum Thema Lügen, gutes Kinderbuch im Thema Lügen habt, schreibt uns bitte an
Podcast. Genau, ja, also würde mich persönlich tatsächlich auch interessieren. Ich habe wirklich länger nachgedacht und mir ist keines eingefallen. Ha, vielleicht muss mal eins geschrieben werden, man weiß es nicht.
Das war die Geburtsstunde 2029 in den Läden. Genau. Lisa Lügenbold von Nora Imlau. Genau. Würde ich sagen, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.